Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 85. Episode mit Andi und Jan. Hallo Andi.
Hallo Jan.
Vor zwei Wochen haben wir AI-generierte Gaming-PCs besprochen und schon damals gesagt, wir müssen über dieses Thema AI nochmal reden. Und der perfekte Einstieg, warum wir darüber nochmal reden müssen, ist auch wieder dieser Podcast von vor zwei Wochen. Denn du hast mich gerade gefragt, wie lief das denn eigentlich? Es ging ja um AI. Und ich weiß nicht, ob du auf der CB-Funk-Themenseite gewesen bist dieser Tage. Denn wenn man das jetzt macht, und ich bin natürlich schon wieder völlig im falschen Tab und mache das jetzt nochmal, computerbiz.de, oben CB-Funk-Podcast, da sieht man die meistgelesenen Podcast-Begleit-News-Notizen. Platz 1, CB-Funk 83, welcher Chatbot baut den besten Gaming-PC? Und ja, Andi, da ging's heiß her. Wir hatten ja die Gaming-PC-Konfiguration, die uns die drei Chatbots da genannt hatten, auch nochmal in die News gepackt und zur Abstimmung gestellt. Und da wurde viel diskutiert, viel geklickt. Aber der Podcast als solcher war einer der am schlechtesten gehörten der letzten Monate. Ja, Thema AI? Ich denke schon. Denn wir merken es ja immer wieder in unserer Community, aber auch sonst so, das Thema ist, und wir haben ja auch vorletztes Mal drüber gesprochen, durchaus abschreckend. Ja, ein Riesenhype, da steckt doch nichts hinter, wie Virtual Reality, wie 3D-Television, wie und so weiter. Die Liste lässt sich ja beliebig fortsetzen. Wir gucken aber heute mal auf die andere, ja, aus einer anderen Perspektive auf das Thema, nämlich aus der Perspektive, die dann auch Firmen dazu veranlasst, Hunderte von Milliarden US-Dollar und Euro in die Entwicklung dieses ganzen Themas oder in die komplette Umstellung ihres Unternehmens zu stecken. Bevor wir das machen, Andi, noch einmal zurück zum Gaming-PC AI-Config-Podcast. Ich glaube, als wir das Thema dann auch nochmal mit ein bisschen Abstand betrachtet haben und auch mit den Kommentaren der Community, eine Ergänzung muss man noch hinzufügen, wo die Chatbots überall doch ziemlich in die Gülle gegriffen haben. Und wir hatten es bei der SSD mal angesprochen, auch bei der Grafikkarte, aber ich glaube, in Summe ist es auch nochmal der Punkt gewesen, war bei dieser ganzen Preisübersicht, oder? Da warst du ja auch
jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, in die Gülle gegriffen. Also ganz so wild war es nicht. Und also es war irgendwie eine Range von plus, minus 10, 20%, wo die dann in der Summe dann daneben lagen, mit einzelnen Ausreißern. Aber das waren halt immer einzelne Produkte, wie zum Beispiel das Mainboard, wo er dann nicht gesagt hatte, das kostet 195, wie das normale Standard-Edition von einem Mainboard, sondern es hat in 350 angezeigt. Und da war, glaube ich, oft das Problem, dass dann irgendwo in irgendeinem Preisvergleich noch eine Spezialversion von diesem Mainboard gab mit Zusätzen, weiß der Teufel was. Und das hat da, glaube ich, viel ausgemacht. Das hat da viel in die Irre geführt. Und ja, das ist so eins der Kernprobleme. Unsaubere Datenbasis, verwirrende Datenbasis.
Ja, und das hat die Configs dann natürlich auch direkt wieder eingeholt, denn solange sich die Chatbots, und das haben sie ja überwiegend an die von dir gesetzte Obergrenze gehalten haben, also insbesondere bei der 1.000-Euro-Config, waren zu hochgegriffene Preise natürlich dann direkt kontraproduktiv auf die, für die ja, vorgeschlagene Systemkonfiguration. Aber ja, nehmen wir das nochmal als Aufhänger. Grundsätzlich, das Thema war ja so, naja, ist ja irgendwie ganz, also es reichte von, das funktioniert ja erstaunlich gut, die eine Config hätte ich jetzt nicht besser hinbekommen, so nach dem Motto, bis so eine bescheuerte Spielerei, wer braucht sowas? Und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Arbeitstitel für diesen Podcast ist, wer AI sagt, muss auch US-Dollar sagen. Gehen wir mal hier unsere Stichpunkte durch, die du heute für diesen Podcast mal als Leitfaden da niedergeschrieben hast. Es ist ja nicht so, dass seit zwei Jahren der Hype am Abklingen ist und nach einem ersten Aufbäumen von ChatGPT, was in aller Munde war, jetzt nicht mehr viel passiert ist, sondern es gibt ja gefühlt wöchentlich Neuankündigungen, neue Modelle, Erweiterung von Modelle, neue Investitionsvorhaben und so weiter und so fort. Da ist ja auch zuletzt eine ganze Menge passiert. Starten wir doch mal damit. Was sind so die neuen Ankündigungen, die auf dem breiten Feld der AI zuletzt Schlagzeilen gemacht haben?
Können wir direkt mit gestern Abend anfangen. Da hat jetzt Microsoft offiziell den Start von Windows 11 Herbst-Updates für dieses Jahr angekündigt, beziehungsweise hat es jetzt den Rollout gestartet. Und da ist natürlich dann auch der Copilot mit dabei. Und Der beziehungsweise Copilot Plus PC erreicht damit auch offiziell die x86-Architektur. Und genau, Lunar Lake, Strix Point, hatten wir die ersten Geräte schon im Test gehabt. Und damit, ich denke mal, damit wird jetzt viel von diesen Copilot Plus PCs auch eher im Alltag der Nutzer ankommen. Also das wird jetzt so langsam starten, das wird sich langsam jetzt verbreiten, weil Windows on ARM, das war jetzt der, wie soll man sagen, das war jetzt so im Frühjahr eine Blüte. Da hat das mal kurz für Aufsehen gesorgt. Aber seit Monaten ist ja jetzt eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, du warst ja da sehr involviert. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich glaube, also das Ganze, genau das ist eigentlich dann auch, und deswegen gut, dass wir auch damit anfangen, das ist ja auch wieder sowas wie diese Spiel, in Anführungsstrichen, Spielerei mit den Gaming-PC-Konfigurationen. Das sehe ich ja durchaus kritisch, diesen Copilot Plus PC, der ja im Vergleich zu Windows-PCs mit Windows 10 und Windows 11 mit der Copilot-App, die cloud-basierte AI-Funktionalitäten bietet, ja mir lokale Funktionen, AI-Funktionen bietet. Dann ab irgendwann auch mal Recall, das geht jetzt auf den Snapdragon Copilot Plus PCs kann man es jetzt als Insider-Preview haben. Seit 1. Oktober auf den x86-Geräten mit Lunar Lake und Strix Point gibt es das dann ab 1. November. Aber ansonsten ist das ja weiterhin unterminiert eine Vorschaufunktion. Aber ich habe dann halt diesen den Co-Creator in Paint. Für mich, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt, die erste eigene Erfahrung damit war dann auch gleich ja, so ein Facepalm-Moment. Ich habe dem Co-Creator gesagt, bitte zeichne mir ein oder erstelle mir ein Bild mit einem Baum neben einem Haus. Und ich habe ein Haus auf einem Baum bekommen. Es hat auch ein bisschen länger gedauert als das, was man sonst in den Online-Tools machen kann. Dachte ich, okay, vielleicht ist das lokal auf der NPU berechnete Model dann eben doch nicht ganz so mächtig und nicht so geeignet für das. Also das sehe ich gerade noch so ein bisschen kritisch, dieser Copilot Plus PC. Sie hätten es mal eher Richtung Snapdragon. Aber ich finde auch jetzt mit den neuen Plattformen Lunar Lake und Strix Point, ich finde, das edgy Argument ist eher die Akkulaufzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, zur Leistung. Denn ich weiß immer noch nicht, was macht der Endverbraucher, der ja sich erstens überhaupt nicht darüber im Klaren ist, was ist der Unterschied zwischen dem Microsoft Copilot und diesem Copilot Plus PC, weil den Copilot habe ich doch auch woanders. Ich meine, vielleicht weiß er auch das nicht, aber also der unbedarfte Nutzer kann den Copilot Plus PC nicht greifen. So. Und dann kann man dann mal sagen, okay, er kauft ihn trotzdem, alles gut. Ich weiß es in dem Fall nicht, weil wir haben ja eben auch dieses Thema AI schreckt erstmal ab. Insofern glaube ich, wäre da eher besser gewesen. Sie hätten es auf ein anderes Pferd gesetzt. Nichtsdestoweniger ist das für die Windows-Plattform, glaube ich, ein entscheidender Schritt. Und das, was Microsoft davor hat mit mehr AI lokal. Ja, aber noch eine Ergänzung. Auf dem iPhone oder auf dem Android-Handy hast du ja so Funktionalitäten, AI-Funktionalitäten schon im Hintergrund, dass ich eben nach Bildern suchen kann, wo mein Sohn mit Lego gebaut hat, indem ich einfach nach Lego suche. Und das ist ja alles durch ja, ML gelaufen. Und sowas will jetzt Microsoft ja auch in Windows haben, auch lokal berechnet auf den NPUs, aber ja, das verkaufe ich eigentlich gar nicht so mit AI, würde ich sagen, sondern einfach mit, hey, das gibt's jetzt und das funktioniert im Hintergrund.
Das verstehe ich eben auch nicht, weil wir haben jetzt zum Beispiel gestern auch die neuen Copilot-Funktionen vorgestellt, also Copilot Voice mit Sprachsteuerung und dann noch so einen personalisierten Newsdienst. Und das ist jetzt das Spannende, ist Copilot Vision. Das ist im Endeffekt das, was sie früher präsentiert haben mit dem Minecraft-Video. Dass man selber Minecraft spielt und hat im Hintergrund dann den Copilot laufen und der erzählt einem was dazu. Der erklärt einem das Spiel.
Und das sind weil er sieht, was ich tue.
Genau.
Also und das versteht.
Ja. Genau, er macht diese Bildschirmaufnahme. Und das ist ja eigentlich das spannende Feature. Und das ist, glaube ich, solche Features sind es eigentlich, wo man eher sagen könnte, damit bekomme ich ja die Leute, weil die dann wirklich merken, okay, ich arbeite hier was und ich habe einen Assistenten, der kann von alleine sinnvoll Input geben. Das muss ja nicht unbedingt ein Spiel sein. Es wäre auch perspektivisch vorstellbar, dass ich in einer Excel-Tabelle arbeite, einen Fehler habe und dann der Assistent sich von selber einbaut und sagt, okay, du hast jetzt den Fehler gemacht, hier ist eine Lösung. Weil in der Regel die Fehler, die man macht, das sind ja so unter den Top 10 der Excel-Fehler drin. Und da kann man ja ohne Probleme auch eine Lösung zu präsentieren.
Ja.
Und dass sie sowas hinter diese Copilot Plus PC-Barriere bauen, ist mir ein Rätsel. Also was da der Marketinggedanke ist. Vor allen Dingen, ich brauche dafür auch die NPU nicht. Deswegen.
Ist ja, aber jetzt da, also jetzt siehst du auch wieder, dass ich selbst, der ich mich schon sehr viel mit Copilot und Copilot Plus PCs beschäftigt habe, und du ja letztendlich auch, ich dachte, das wäre jetzt wieder eine Copilot-Funktion, die ich auch ohne Plus bekomme. Aber ich denke, das fasst es schon ganz gut zusammen. MS oder Microsoft letztendlich gestern mit 24H2 Update für Windows 11 ein Riesenschritt in Richtung AI bei Microsoft auf Consumer-Produkten. Für mich aber gleichzeitig auch wieder Sinnbild dieser eher unsicheren Endkunden-AI-Situation, die dazu führt, dass viele immer noch sagen, hey, das ist ein Hype, den braucht man nicht, das Ding wird wieder sterben, kommen wir nachher ja auch nochmal dazu.
Ja, ich glaube, du hast sogar recht hier, weil das ist hier im Rahmen der Copilot Plus-Ankündigung ist das erfolgt. Und hier steht dann sensationell auf Copilot Plus, aber im nächsten Satz in der Ankündigung kommt dann, oder im nächsten Absatz, ja, auch für iOS und Android, der Refreshed Copilot. Also, ja, doch.
Ja, das ist nämlich genau dieses Verwirrende. Da steckt nämlich dann wieder nur die Copilot-App hinter, die letztendlich über Microsofts Azure-Infrastruktur läuft. Und da brauche ich kein Copilot Plus PC dazu. Die haben dann Recall, die haben diesen Co-Creator, die können mir in den unterstützten Apps auf Wunsch Echtzeit Untertitel generieren und so weiter und so fort. Das sind so diese Copilot Plus PC Zusatzfunktionen und dieses Auto Super Resolution, was es aber wiederum dann erstmal nur auf den Snapdragon Copilot Plus PC Systemen gibt, also quasi DLSS aus Windows raus, was aber da auch wieder keiner nutzen wird, weil die Snapdragon Systeme sind nun wirklich die letzten, die ich zum Spielen nutzen würde, und auch das rettet mich am Ende nicht. Also ja, so, nochmal den Schlussstrich drunter. Ich glaube, Microsoft, die haben den Schuss schon gehört, was AI anbelangt. Das sieht man ja auch an den weiteren Kooperationen, und wir kommen da auch gleich nochmal zu. Aber gerade bei Windows haben sie es wirklich komplett versagt, zu erklären, was da jetzt Sache ist. Und der Copilot Plus PC und dann auch noch diese gestaffelte Markteinführung. Und dass jetzt auch jemand wie ich oder auch du erstmal nachgucken muss, wie das denn doch war jetzt mit diesem Vision, ist einfach eine Katastrophe. Ja,
Barriere ist halt willkürlich. Deswegen, das ist ja das Problem, was, glaube ich, auch Fabian immer kritisiert hat. Warum diese 45 TOPS-Berechnung, warum das, diese Grenze da drin ist. Und deswegen ist es im Endeffekt ja eine Produktentscheidung, und da muss man halt wirklich dreimal gucken und sich erstmal reinfuchsen, was eigentlich geht und was nicht. Und das ist eigentlich ein K.O.-Kriterium.
Auch Microsoft greift dafür ja aber auf OpenAI zurück, teilweise. Jetzt natürlich nicht bei den Copilot Plus Funktionen, die lokal laufen. Und OpenAI, die preschen ja weiter voran. Da gibt es auf jeden Fall auch andauernd neue Modelle mit neuen Namen, die man als Endanwender jetzt ja auch nicht direkt nachvollziehen kann, aber in dem Fall möglicherweise eben auch nicht muss, weil als Endanwender kennt man ChatGPT. Was dahinter hängt, soll einem ja eigentlich egal sein. Und was OpenAI anderen Firmen für andere Funktionen zur Verfügung stellt, für Modelle ja letztendlich auch. Und da gibt es jetzt OpenAI O1.
Genau, das war die Vorstellung von vor einigen Wochen. Und da ist der Punkt, wo OpenAI tatsächlich cleverer ist, weil die ja zum Beispiel in ChatGPT sagen, okay, wir gucken uns deine Anfrage an und wir wählen automatisch das beste Modell aus. Und da gehen die jetzt auf alle Fälle auch in die Richtung. Denn O1, das ist vor allen Dingen auf mathematischer Ausgabe, also das ist erstmal nur eine Vorschauversion, aber es ist vor allen Dingen ein Modell, was bei mathematischen Aufgaben besser funktionieren soll. Und was sie im Endeffekt jetzt verbessert haben, ist, dass es auf der Inferenzebene, also bei den Berechnungen, dass er dort sozusagen eine Chain of Thought einbaut, also extra Runden dreht. Dass er halt guckt, nicht einfach nur sagt, ich hau jetzt hier die erste Lösung raus, sondern diese Lösung mehrfach gegencheckt, alternative Pfade überlegt. Und das ist auch ganz spannend, weil man das ja auch in den Berechnungen, die dann angezeigt werden, nachvollziehen kann, was dann im Hintergrund abläuft. Und ja, im Endeffekt kann er bei bestimmten Aufgaben dann deutlich besser abschneiden. Gerade bei mathematischen Aufgaben, bei Aufgaben mit Zahlen, solche Logiksachen wie Kreuzworträtsel. Nicht perfekt, immer noch nicht, aber es ist auf alle Fälle, zeigt schon mal in die Richtung, wo es gehen kann. Und dass die vor allen Dingen auch ein Feld adressieren, wo es ja bislang große Probleme gab. Die Umgang mit Zahlen, mit so offensichtlichen Logikaufgaben, die aus menschlicher Perspektive intuitiv und einfach sind und die Modelle völlig dran scheitern. So der ganz große Klassiker ist das Zählen von Buchstaben in einem Wort, also zum Beispiel, wie viel R's hat Strawberry. Und ja, da ist auf alle Fälle, da gibt's die Pluspunkte, und da ist es vielleicht noch nicht die Lösung, aber es zeigt den Weg zu einer Lösung, so würde ich es mal nennen.
Also genau, und man hat auch da das Gefühl, dass da auch eine Lösung irgendwann erreicht werden kann. Dann hast du letzte Woche den Podcast zu Lunar Lake, CB-Funk 84, in ein neues AI-Tool von Google geschmissen und im Team geteilt und gesagt, ja, hört euch das bitte
an. Den Test habe ich davon, den Test von Folge habe ich
reingebracht. Ja, den Test, genau, natürlich nicht den Podcast, Quatsch. Du hast unseren Test zu Lunar Lake, Volkers Artikel, Nikolas und ich haben da auch mit dran gearbeitet, in Google Notebook ML geschmissen und daraus, ja, was damit gemacht und warum warst du so baff?
Das war im Endeffekt, das ging letzte Woche auch viral, weil im Endeffekt hat Google da ein Tool vorgestellt, veröffentlicht, auch ein Tool ohne großen Marketing im Hintergrund. Es existiert schon länger, aber jetzt wurde es freigeschaltet und jetzt wurde auch diese Podcast-Funktion ergänzt. Und da im Endeffekt, man lädt da kann da einen Artikel hochladen, man kann ein PDF hochladen oder eine Webseite eingeben oder ein YouTube-Video. Und dann kann man per Knopfdruck einen Podcast erstellen lassen und dann braucht er 2-3 Minuten, je nachdem wie lang die Quelle ist. Und dann hat man so ein 7-12 Minuten langes Gespräch von zwei, ich nenne es mal Personen, die sich unterhalten. Und das klappt erstaunlich gut. Das, also fast schon sensationell, weil es ist nicht nur eine monotone Stimme, die etwas vorliest, sondern man hat richtig eine Gesprächsdynamik. Es werden Sprachbilder verwendet, es wird sich aufeinander bezogen, es sind Emotionen drin und also sensationell.
Und ja. Erschreckend, meinst du?
Kommt drauf an. Ja. Aus der technischen Perspektive fand ich es erstmal sensationell.
Ja. Ja, und Notebook LM, genau, nicht ML, LM, da denkt man erstmal, was hat das jetzt mit Notebooks zu tun, aber es geht ja wirklich um den Notizblock in dem Fall. Genau. Denn ja, was ist der Hintergedanke hinter diesem Google-Tool? Was will Google einem damit an die Hand geben?
Im Prinzip ist es einfach nur ein Tool, wo man Texte verarbeiten soll. Also sozusagen, man hat ein persönliches Notizbuch und das ist dann im Endeffekt, man gibt da diese Texte rein und er beantwortet Fragen dazu und der Podcast, das war jetzt, glaube ich, im Endeffekt nur eine Spielerei, weil Google jetzt da auch sehr viel in die Richtung macht mit Video und mit Sprachverarbeitung oder Sprachgenerierung und es funktioniert halt einfach und bietet sich in dem Fall an. Aber generell, warum ich auch wirklich begeistert war von dem Tool, weil der Umgang mit Texten unglaublich erleichtert wird. Ich habe zum Beispiel, es war jetzt vor einiger Zeit, das war von Leopold Aschenbrenner, ein ehemaliger OpenAI-Mitarbeiter, der hat ein Essay veröffentlicht, Situational Awareness, und da hat er verschiedene Punkte aufgemacht, den Weg zu AGI, den OpenAI womöglich in 3 Jahren schafft, also der künstlichen Superintelligenz, und dann noch verschiedene geopolitische Implikationen daraus abgeleitet und also das, was das bedeutet für einen Wettstreit mit China, den USA und Europa. Und dass man ja auch diese Labs, wo diese Modelle entwickelt werden, dass man die besonders schützen müsste und so weiter.
Ja.
Punkt war, sehr langer Essay. Und die Frage ist jetzt halt für mich, wie gehe ich durch sowas durch? Das ist wirklich so im Alltag die schwerste Aufgabe, weil das brauchst einfach im Prinzip 2-3 Stunden, um so einen Text sinnvoll zu lesen oder noch länger. Und die Zeit hat man einfach nicht. Und das ist sensationell, weil man gibt da den Link ein und ich kann zum Beispiel die Frage stellen, wie definiert Aschenbrenner AGI? Und dann kriege ich da eine gute, präzise Erklärung und werde dann auch direkt auf die Textstellen verwiesen, wo er diese Definition vornimmt. Und das heißt, ich muss mich nicht nur auf das Modell verlassen, was es mir an Antworten präsentiert, sondern kann direkt mit dem Text reingehen, kann arbeiten, kann noch weiterlesen an diesen Stellen. Das ist der große Pluspunkt. Ich kann mich gezielt durch Texte arbeiten. Und da war ich wirklich sehr, sehr begeistert von, wie gut das klappt, wie effizient das klappt und wie schnell ich dadurch auch persönlich vorankomme. Also, das war wirklich mit das Beeindruckendste, was ich, glaube ich, im letzten halben Jahr gesehen habe. Vor allen Dingen, weil es nicht nur mit Texten geht, also mit PDFs, mit Webseiten und so weiter, sondern auch mit YouTube-Videos. Die müssen zwar eine Transkription vorliegen haben, aber theoretisch kann man zum Beispiel auch YouTube-Videos einfach dann den Link reinsetzen und kann dann kriegt dann eine Zusammenfassung von diesem Video.
Am Video arbeiten,
genau.
Mit dem Video arbeiten oder mit dem
und kann Fragen,
mit der Sprache im Video arbeiten.
Genau, und kann Fragen dazu stellen. Das wird halt alles dann Text verarbeitet. Und das funktioniert auch gut, weil ich habe zum Beispiel auch persönlich oft das Problem, dass ich theoretisch 3 Stunden am Tag YouTube gucken müsste, aber eigentlich nicht die Zeit und eigentlich auch nicht die Lust dafür habe. Und da es ja klassischerweise Video deutlich schwerer ist, durchzuspringen hat, zum Beispiel bei Texten ist, kann man sich so auch diesem Medium dann viel, viel leichter nähern. Und da sehe ich halt wirklich die Chance, dass man hier einen Rechercheassistenten hat, der einem wirklich weiterhilft.
Ja, deswegen hast du ja schon gesagt, liebe Redaktion, guckt euch das auf jeden Fall auch mal in eurem Alltag an. Nicht um damit Inhalte zu erzeugen, aber ob das nicht in der Recherche genutzt werden kann.
Genau, Inhalte generieren ist da überhaupt nicht der Fall. Also ich kann zum Beispiel, um nochmal auf Volkers Artikel einzugehen, da habe ich dann gefragt, wie bewerten andere Webseiten den Lunar Lake? Und da kam dann die Antwort, ja, dazu steht nichts im Text. Also der ist allein auf den Text bezogen. Ja. Und das macht auch vieles einfacher, weil dann, wenn man so eine solide, klare Datenbasis hat, werden die halt auch einfach präziser in den Antworten. Da wird das Halluzinieren ein deutlich geringeres Problem. Und ja, also Lunar Lake hat mich wirklich begeistert. Lunar Lake, Notebook LM.
Ja, aber Lunar Lake auch. Und dann dritte große Vorstellung, nee, vierte, die wir hier auf dem Zettel haben. Metas, ja, oder Mark Zuckerbergs AI-Vision, die jetzt ja auch wieder mit Prototypen von, ja, nicht AR, ja, letztendlich schon AR, AI-Brillen mit Hologrammfunktion, ein neues Bild gezeichnet hat.
Also ich bin da ja
alles noch nicht heute kaufbar, aber ja, da soll es ja hingehen. Ne? Also nicht, die Brille, die ich trage, die mir kontextabhängig, je nachdem, wo ich hingucke, was ich höre. Ja, also du sagst auch wieder wahrscheinlich erstaunlich, ich sag wieder erschreckend, aber deswegen sitzen wir ja auch zu zweit am Mikrofon, damit wir uns über sowas unterhalten können.
Ja gut, wir haben ja die Vision Pro von Apple gehabt und im Endeffekt wieder, was Meta davor hat, ist ja die Vision Pro in eine kleine Brille zu packen. Und dass das technisch überhaupt geht, finde ich erstmal beeindruckend. Und noch ist es ein Prototyp, das ist noch einige Jahre vom Start entfernt. Weil aktuell hat man ja die Ray-Bans, die sie anbieten, aber das ist jetzt alles nicht so beeindruckend. Was halt wirklich für Aufsehen gesorgt hat, war ja dieses ebenfalls Orion. Also der Name scheint es den Tech-Leuten angetan zu haben. Und ja, ich fand das einfach als Zukunftsperspektive spannend, dass man diese Brillen haben kann und dass die auch einen Wert haben und dass man darauf jetzt sieht, wie diese KI-Entwicklungen da einen Alltagsnutzen haben. Weil im Prinzip ist ja auch diese Vision-Funktion, also dieses Wahrnehmen von sozusagen der Kamera und dann den Inhalt zu verarbeiten. Was sehe ich da? Wie kann ich damit interagieren? Und dann mit natürlicher Sprache auch da das ganze System steuern zu können. Und hier spielen ja die Large Language Models dann wirklich ihre Stärke aus. Und gut, ist immer noch die Frage, wie nützlich ist es im Alltag? Will ich im Alltag mich immer mit meiner Brille unterhalten? Will ich Selbstgespräche da führen? Ist halt noch viele Fragen offen, aber allein vom Prototypen her fand ich das sehr spannend und sehr faszinierend. Und ja, finde ich aber interessant, dass gerade du jetzt auch sagst, beängstigend. Was genau ist beängstigend?
Ja, was heißt beängstigend? Also, wenn ich mir überlege, ich habe so eine Brille auf und bin dann irgendwo im Laden und dann gucke ich mir ein Produkt an und dann sagt der mir gleich wieder, dass ich das bei Amazon günstiger oder klar, Navigation und dann habe ich das aber immer im Sicht, also ich weiß nicht. Ja.
Ja, also direkt die Frage nach Use Case und Kommerzialisierung, also wie kann man damit denn überhaupt Geld verdienen und was machen sie und ja, sie wollen vor allen Dingen
ja, und Konsum. Wie kriege ich dann noch Digital Detox hin?
Ja.
Also, ja, wir sind ja jetzt aktuell, du hast ja auch gerade schon wieder gesagt, wir kommen mit so viel Informationen in Berührung, dass wir letztendlich schon wieder Tools brauchen, die uns in die Lage versetzen, damit überhaupt noch umzugehen. Für mich so ein Slapstick ist auch das, was Apple seit gefühlt 10 Generationen bei iOS immer wieder macht. Dann werden Notifications wieder gestapelt, dann kann man sie wieder priorisieren, dann kann man und so weiter und so fort und Focus Mode und irgendwie gibt es gefühlt jede 2 Jahre einen neuen Ansatz, wie man mit der Herr an Notifications auf dem Lockscreen zurechtkommt. Und es hat aber nicht dazu geführt, dass man selber, wenn man es da übertreibt, also letztendlich kommt man nur mehr damit zurecht, wenn man den Apps sagt, bitte, ich will keine Notifications haben. Ist zumindest so mein persönlicher Eindruck. Ja. Und gut stapeln ist halt auch nur ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Insofern frage ich mich dann, wie das mit so einer Brille die ja im Alltag getragen werden sollte.
Aber das ist ja direkt der Use Case für die AI-Modelle, weil zum Beispiel Anfragen von Versicherungen, die du noch in deinen Benachrichtigungen hast, in deinen Mails, könnte er direkt abarbeiten. Theoretisch halt. Er könnte den Informationsfluss optimieren und dann dir halt zum Beispiel die YouTube-Videos, die du dann bekommst, immer erst abends anzeigen, sagen, hier 19:30, jetzt ist die Zeit, wo du ja normalerweise eine halbe Stunde schaust. Guck mal, das sind die Videos die heute, die für dich am interessantesten sein können. Irgendwas, Wissenschaftskanal, ein neues Sportvideo von deinem Lieblingsverein und keine Ahnung. Und das ist ja richtig der Punkt, wo diese Assistenten ansetzen könnten, weil der Informationsfluss ist ja völlig übertrieben momentan. Es muss ja wirklich viel Arbeit reinstecken, das entweder zu optimieren oder man ignoriert es einfach komplett. Aber das sind ja die Anwendungsmöglichkeiten, da ist ja die Chance dran, diese Komplexität in geordnete Bahnen zu lenken.
Jetzt lass uns mal nach diesen, sag ich mal, letzten wesentlichen Neuankündigungen zum zweiten Punkt hier kommen, Produktivität. Denn interessanter Kontrast finde ich, das, was wir jetzt aktuell da besprochen haben, ja, Notebook LM ist ein Baustein, um die Produktivität zu erhöhen, in der Recherche, im Umgang mit vielen Informationen, im gezielten Umgang mit Informationsquellen. Die AI Virtual Reality Brille ist ja jetzt erstmal als, sage ich mal, privates Gimmick gedacht, kann die Produktivität im privaten Umfeld vielleicht erhöhen, aber was du ja mit dem Punkt Produktivität hier meintest, war ja auch dieser ganze volkswirtschaftliche Nutzen, der dem KI, der KI-Entwicklung, Hype ist ja gleich wirklich immer so negativ konnotiert, nachgesagt wird. Das heißt, wenn wir da in die Richtung weitergehen, dann wird die Produktivität von Unternehmen, von jedem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und von Volkswirtschaften steigen. Hatten wir da jetzt neben Notebook LM jetzt schon das Tool genannt oder sind es dann eher Sachen, die dann letztendlich, und das führt dann auch wieder dazu, dass viele Endanwender aktuell das noch nicht so ganz greifen können, im Hintergrund laufen, weil halt Unternehmensprozesse, Fertigungsprozesse, Industrieprozesse, Serviceprozesse automatisiert und deutlich kostengünstiger angeboten werden können.
Ja, im Kern geht es ja, glaube ich, vor allen Dingen auch um die sogenannten White-Color-Jobs. Also Blue-Color ist ja Industrie, ja. White-Color ist die ganzen Dienstleistungen, Marketing und so weiter. Und da zielt das ja, also wir haben ja, also man muss ja immer sagen, wenn wir über was wie Notebook LM jetzt reden oder ChatGPT für Unternehmen, reden wir de facto von Prototypen, die erstmal nur ein gewisses Potenzial zeigen, bestimmten Aufgaben schon hilfreich sind oder hilfreich sein können. Und hier geht's ja um die Erwartungen für die Zukunft, weil viele Unternehmen, die fangen ja jetzt überhaupt erst an, damit die KI-Tools in die Prozesse zu integrieren. Und daher kommen ja auch die Erwartungshaltungen, was in den nächsten Jahren passieren kann, passieren könnte. Also das alles ist ja unter einem großen Was wäre, wenn noch.
Ja.
Und dementsprechend.
Aber es gibt ja erste Anzeichen, dass, ja, wobei Anzeichen, die Erwartungen sind dieses Mal auf jeden Fall besonders hoch, kann man sagen.
Genau.
Auch wenn man sich so auf die Startup, wenn man auf die Startup-Landschaft guckt.
Genau, also die Startups verdienen auf alle Fälle schon allen Unkenrufen zum Trotz mehr Geld als normale Software-as-a-Service Startups. Also die brauchen für die erste Million 11 Monate und die übrigen Cloud-Dienst-Startups, die sind dann bei 15 Monaten, bis sie die erste Million umgesetzt haben. In dem Fall beim Zahlungsanbieter Stripe. Und das zeigt ja schon mal auf alle Fälle, die Nachfrage nach KI ist hoch. Die Leute wollen das auf alle Fälle schon mal austesten und die wollen gucken, wie sie mit ihren Diensten umgehen können. Der nächste Punkt wäre ja dann Produktivitätssteigerung bei den Kunden. Also bei Coca-Cola, die jetzt ja einen großen Deal mit Microsoft haben. Und so weiter. News Corp hat jetzt, glaube ich, auch großen Deal mit OpenAI gemacht. Axel Springer ist ja auch sehr involviert. Ja. Und es gibt ja dann zahlreiche, also ich glaube, OpenAI meint, 95% der Dow Jones Unternehmen sind bei ihnen Kunden oder haben bei ihnen schon Überweisungen gemacht. Also da ist ja auf alle Fälle das Interesse da, das zu testen. Und jetzt geht es ja in den Konzern darum, wie kriege ich das integriert? Welche Aufgaben kann ich automatisieren? Und was bringt das dann am Ende? Und das sind ja erstmal verschiedene Schritte. Und es muss jetzt, zum Beispiel bei Wall Street Banken gibt's ja die, haben ja schon die ersten Analysten befürchtet, dass die ganze Junior-Ebene rausfällt, weil dort werden viele Analysen gemacht, also viel Textarbeit, viel Fleißarbeit.
Ja.
Und dafür sind die Modelle ja ideal, wenn sie irgendwann mal halbwegs zuverlässig, oder berechenbar zuverlässig funktionieren. Mhm. Und gerade, Sachen wie Notebook LM, die können da wirklich da weiterhelfen. Die können da wirklich so der Ausblick sein, wo dann ein Unternehmen sagt, hey, da kann ich Analysen durchführen und dann kann ich zum Beispiel, habe ich nicht mehr 30 Arbeitsschritte, bis ich da am Ende meine Zahlenpräsentation habe, sondern nur noch 15. Und das tut dann die Kosten um 40% senken. Und das sind jetzt die Kalkulationen, die momentan laufen. Deswegen befürchte ich auch, die Leute, die jetzt schon genervt sind, werden es in den nächsten Jahren noch viel mehr sein, weil jetzt im Prinzip hat man nur die KI-Entwickler, die einem auf den Zeiger gehen. Im nächsten Jahr kommt es dann wirklich im Alltag an. Die Leute müssen sich damit rumschlagen. Und ersten Untersuchungen sind die Leute jetzt schon genervt. Also gab es ja eine Umfrage in den USA, wo dann 70% angegeben haben, sie sind nicht produktiver, sondern vor allen Dingen mehr Arbeitslast. Und ja, das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch öfters kommen. Wobei man an der Stelle ja auch fairerweise noch anmerken muss, wenn SAP irgendwo eingeführt wird, ist erstmal auch keiner begeistert. Also.
Ja, was es wird dann halt auch wirklich handfest darum gehen, dass Unternehmen nicht nur mal sich irgendwas zeigen lassen oder im stillen Kämmerlein ausprobieren, sondern das wird definitiv so kommen, halt ganze Prozesse auf den Kopf stellen. Natürlich ist immer auch das Credo im Dienste des Kunden. Mir fällt da ein, das war auch mal auf einer Microsoft-Veranstaltung, ich glaube, Microsoft ist da auch mit investiert, will ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, Parloa. Die wollen ja mit AI Agents den Kontakt mit dem Kunden revolutionieren und sagen natürlich auch immer, es geht jetzt ja nicht gerade darum, alle Callcenter dieser Welt abzuschaffen, aber liebe Kunden, guckt euch doch mal an, wie eure Erfahrungen aktuell sind. Ihr müsst lange warten, dann werdet ihr durchgereicht, weil derjenige, der dran ist, der hat die Antwort halt einfach nicht oder nicht die Entscheidungsgewalt. Außerdem gibt es Sprachbarrieren. Man kriegt offensichtlich mit, dass man mit jemandem redet, der gar nicht bei einem im Land sitzt, der vielleicht bei sich im Land 2 Uhr morgens diesen Call annehmen muss und entsprechend ja auch kaum dazu in der Lage ist, einem ordentlich zu helfen. Und da können dann in Zukunft ja die AI-Tools oder die AI-Agents einem helfen, gar nicht das alles zu ersetzen, sondern dafür zu sorgen, dass eine Mitarbeiterin in Indien, die auch nur Indisch kann, mit dir, lieber Andi, in Deutschland ein deutsches Gespräch führt, weil sie sieht ja gar nicht deinen deutschen Text, sondern kriegt alles, was du ins Telefon sprichst, auf Indisch zu hören und gibt ihre Antworten dann vorgegeben durch eine AI, die ihr auch da ein bisschen zur Hilfestellung leistet, zurück an dich und du hörst es wieder in Deutsch. Und wie schön ist die neue Welt. Und da ist ja auch was dran, aber das wird natürlich zu krassen Umwürfen auch in diesen Bereichen
letztendlich. Ja, vor allem, weil das doch die schöne Welt ist, weil hier gibt es ja noch den Callcenter-Mitarbeiter, der dann noch seinen Job hat.
Ja.
Ich glaube eher, die Vision ist eher, was die Firmen im Hintergrund haben, dass da überhaupt keiner mehr sitzt. Und
genau, und die Befürchtung vieler, die jetzt schon von Callcenter genervt sind, ist natürlich, dass es am Ende auch nicht besser wird, weil man sich immer noch letztendlich durchhangeln muss, um an der halluzinierenden AI vorbeizukommen. Aber gut, da haben wir dann auch wieder das Thema, ne, die Spezialisierung. Und wo jetzt, glaube ich, auch die Firmen gemerkt haben und auch die großen Plattformanbieter oder diese Large Language Model Betreiber, dass sie nicht einfach ChatGPT in Unternehmen A und in Unternehmen B geben können, dass irgendwie alles von der Welt mal oder das gesamte Internet kennt und irgendwelche Bibliothekbestände und YouTube, sondern dass es da eben viel stärker darum geht, den Firmen dabei zu helfen, ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Werkzeuge da reinzukriegen, dass das Ding eben, wie du vorhin schon gesagt hast, nur mit dem arbeitet, was mit dem es halt arbeiten soll. Aber klar, also es gibt ja die Studien, die sagen, mit AI wird alles besser. Wir haben schon in der Vergangenheit Jobs und ganze Arbeiterklassen, sage ich mal, ersetzen können durch die Industrialisierung. Und das hat nicht dazu geführt, dass wir mehr Arbeitslose gehabt haben, sondern der Wohlstand ist einmal weiter gestiegen. Ich glaube, da können wir jetzt im Detail nicht weiter drauf eingehen. Aber letztendlich sagen ja da viele der Prognosen, das wird auch dieses Mal wieder so sein. Also das ist zum Wohle der Menschheit, die Produktivität wird steigen. Wie viel Prozent weltweites BIP? Da gibt es dann die unterschiedlichsten Studien. Auf jeden Fall so weitermachen, dass, ja, das werden Firmen, Länder werden das in Zukunft einfach nur noch stärker nachfragen. Es wird sich lohnen für euch, liebe Unternehmen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das Problem ist natürlich, dass das, was da jetzt entwickelt werden muss, in Sachen Software, aber eben auch in Sachen Rechenzentren, eine ganze Menge Geld frisst.
Das ist ja eigentlich das Hauptproblem an der Sache, weil die Aussichten für Umsätze, für Anwendungszwecke sind ja wirklich eigentlich vielversprechend. Es sind halt einfach nur diese absurden Ausgaben, die ja völlig all over the place sind. Und ja, und das ist ja eigentlich das Problem an der Sache. Und deswegen sind ja auch Investoren jetzt so langsam unruhig geworden, weil egal wie gut es läuft, selbst wenn es die erfolgreichste Technologieanführung aller Zeiten ist, wie will man diese Summen reinholen? Da war jetzt vom Sequoia-Analysten David Kahn diese Rechnung, die populär wurde, mit den 600 Milliarden US-Dollar, die da pro Jahr mit generativer KI reingeholt werden müssen. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis, also. Und das ist halt.
Nee, damit sich das lohnt.
Ja. Deswegen, und er hat ja die Ausgaben oder die Einnahmen kalkuliert. Und das ist halt wirklich so diese Frage, oder das ist halt die Wette, die im Endeffekt läuft. Kriegen wir es hin, in den nächsten Jahren so viel Geld, oder sind das wirklich so massive Umbrüche, dass sich das rentiert. Und das ist halt, ja, es wird spannend. Weil vor allen Dingen wird es auch, wenn das wirklich sich lohnen soll, ist das ja wirklich ein ganz massiver Umbruch, der ja auch an keinen von uns vorbeigeht. Also wenn Big Tech recht hat, wird das ja die nächsten Jahre noch viel wilder. Da sind wir wirklich nur am Anfang. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das alles entwickelt, wie das wirklich kommen soll, weil ja, noch sehe ich da halt die Probleme nicht.
Ja, und dann sind wir bei dem Artikel, den wir vor 2 Wochen schon mal angesprochen haben, KI-Blase vor dem Platzen, Fragezeichen, warum Big Tech weiter Milliarden in die KI-Infrastruktur investiert. Da hattest du das ja auch schon mal zusammengefasst. Was sind die Ausgaben? Was ist bisher passiert? Wer warnt davor, dass das doch alles wieder nur eine Blase ist, die zum Platzen neigt oder demnächst platzen wird? Und warum zum Geier investieren die großen Unternehmen, die es sich leisten können, trotzdem diese enormen Summen? Warum tun sie es denn? Weil?
Im Endeffekt, fear of missing out. Also das ist ja auch bei Kleinanlegern bekannt. Man hat Angst, den nächsten Hype die nächste Börsenrallye zu verpassen. Und hier bei denen ist auch der Fall, das ist die nächste große Technologie, die ansteht, Technologierevolution. Und was sich bei Big Tech gezeigt hat, wer einmal dominiert, hat über Jahre sicheres Einkommen. Google hat sich Anfang der 2000er im Suchmaschinengeschäft durchgesetzt, ist für die bis heute die Cash-Cow. Die können eigentlich so viele Entscheidungen treffen, wie sie wollen. Im Endeffekt machen sie immer noch ihre, was war es im letzten Jahr, 100 Milliarden US-Dollar Gewinn. Und Google ist ja wirklich... Ja,
kriegen von Apple allein zweistellige Milliardensummen, damit sie die Standardsuche auf iOS sind.
Genau. Und im Endeffekt, wann hat man in den letzten Jahren den Eindruck gemacht, dass Google wirklich clevere Entscheidungen getroffen hat oder dass Google wirklich...
Es war natürlich Quatsch. Sie zahlen Apple dieses Geld, dass sie die Standardsuche auf... Aber ja, auch das lohnt sich für die dann wiederum, weil sie dann die Standardsuche auf iOS sind und Werbeeinnahmen generieren. Ja,
genau. Sie können Apple einfach 20 Milliarden im Jahr zahlen. Sie können sich verschiedene Fehlentscheidungen leisten. Ist ja der Google Graveyard. Der Google Friedhof ist ja auch sehr bekannt an allen Diensten, die sie eingestellt haben. Ich glaube, das Letzte, was bei uns populär war, war Stadia, der Cloud Gaming Service. Stört die ja nicht. Die sind ja da völlig unabhängig im Endeffekt davon, weil einfach genug Geld reinkommt. Dasselbe gilt für Amazon im Onlinehandel. Microsoft ist jetzt auf die Cloud-Dienste umgestiegen. Die haben ja da auch ein sicheres Geschäft und locken sich da ein, weil ein Großteil der Büros läuft mittlerweile in irgendeiner Form Microsoft 365 oder die Office-Dienste. Und seit die das zu einem, im Endeffekt Lizenzierungsgeschäft umgestellt haben, es ist ja noch schwerer für die Kunden, da irgendwie rauszukommen. Vor allen Dingen, weil es auch das Ökosystem ist mit Teams, mit Teams im Hintergrund, mit den ganzen Videokonferenzen und den OneDrive Cloud-Diensten. Also jeder baut ja sein Ökosystem und das nächste Ziel ist einfach, dieses nächste KI-Ökosystem zu bauen, wo die Leute nicht rauskommen.
Lass uns das nochmal ganz konkret, du hast ja auch ein paar Zahlen zusammengefasst, machen. Also Amazon macht mit 600 Milliarden US-Dollar knapp 60 Milliarden US-Dollar Gewinn. Apple macht mit 385 Milliarden US-Dollar 122 Milliarden US-Dollar Gewinn. Google macht mit 330 Milliarden US-Dollar 100 Milliarden US-Dollar Gewinn. Meta macht mit 150 Milliarden US-Dollar, also jetzt kommen wir schon zu den kleinsten Unternehmen, 61 Milliarden US-Dollar Gewinn und Microsoft macht mit 245 Milliarden US-Dollar 108 Milliarden US-Dollar Gewinn.
Es ist obszön eigentlich, was die da an Gewinnen einfallen, was das für eine Größenordnung ist. Man muss sich einfach mal vorstellen, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, der Haushaltsdebatte, die ganze Bundesregierung hat sich hier mehr oder weniger über 3, 4, 5 Milliarden zerlegt und das ist bei denen im Hintergrund Grundrauschen im Endeffekt.
Ja, das ist selbst bei dem Schlusslicht hier, ist das kein Monatsgewinn.
Ja, und das sind einfach die Größenordnungen, in denen wir hier sind. Und deswegen ist es auch, wenn wir zum Beispiel jetzt diese Rechenzentrenprojekte hören, die sehr, sehr populär waren. Okay, Sam Altman hat es übertrieben mit seinen 5 bis 7 Billionen, die er ausgeben wollte. Da wurde ja dann bei TSMC als Podcast-Boy verspottet.
Ja, weil er doch gesagt hat, er braucht allein, um die Hardware da drin hinzukriegen, was? 32 Chipfabriken?
36 oder so? 36 Chipfabriken und noch Rechenzentren dazu. Also, ja, völlig wild.
Ja, gut, der he thinks big.
Ja.
Also, der ist da, ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die letztendlich nicht so handeln, sind ja mit solchen Visionären in meinem Austausch, um mal out of the box zu denken. Und das tut er und halt auch öffentlich, ne, teilweise. Und sagt, ja, Das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Okay, das kommt dann nicht so, weil das kann dann doch am Ende keiner mehr finanzieren. Aber ja, zurück zu den Rechenzentrumprojekten.
Im Endeffekt hat er dennoch Erfolg, weil es Microsoft soll das 100 Milliarden Dollar Supercomputer Stargate bauen. Es sind noch weitere Rechenzentrumprojekte oder AI-Infrastrukturprojekte geplant. Es wird Kernkraftwerke, Three Miles wird reaktiviert. Das ist ja etwas, wenn wir vor 3 Jahren jemand diese Summen genannt hätten oder was hier passiert, hätte man ja nicht ernst genommen. Also es wäre völlig all over the place gewesen, um es erneut zu sagen, weil das ist einfach so dieses völlig utopische, wie da Zahlen hin und her geschoben werden. Das ist ja jenseits jeglicher Realität. Aber das Bittere am Endeffekt ist, sie können es sich leisten. Angenommen, kleines Rechenbeispiel. Microsoft baut jetzt wirklich für 150 Milliarden Supercomputer und Rechenzentren und dazu nochmal 50 Milliarden Euro brauchen sie für die Energiegewinnung. Also bauen ein Kernkraftwerk, machen noch einen Windkraftpark, Solarpanels etc., Leitungen verlegen. Das ganze Ding kostet dann zusammen 200 Milliarden. Und das läuft zum Beispiel über 4 Jahre. Dann haben die pro Jahr einen Kostenanteil von 50 Milliarden US-Dollar. Und das ist nicht mal der halbe Gewinn von Microsoft. Also die müssen dann...
Abgesehen davon, dass sich das buchhalterisch noch ganz anders zeigen wird, weil das ja auch alles wieder über viel längere Zeiträume abgeschrieben wird und so, aber auch cashmäßig haben, also der Cashflow knickt den jetzt auch erstmal nicht ein, solange das aktuelle Geschäft so weiterläuft, wie es halt aktuell läuft.
Und das ist der entscheidende Punkt bei der Sache, den man halt immer bedenken muss. Microsoft hat dann, selbst wenn das ganze KI-Hype sich nicht, oder generative KI-Hype sich nicht, ausspielt, haben die ja immer noch ein Rechenzentrum dastehen, was dann ja immer noch nutzbar ist für die Cloud-Dienste und so weiter. Das heißt, sie verlieren, es ist ja kein totes Kapital, was sie dann im Endeffekt rumstehen haben. Und was sollen sie auch sonst mit dem Geld machen? Also für sie spielt es ja keine Rolle. Und das ist diese Ungleichheit im Markt, dieses Ungleichgewicht im Markt. Und deswegen ist es auch schwer, glaube ich, hier von einem Hype oder von einer platzenden Blase zu reden, weil warum sollten sie aufgeben? Sie haben ja nicht irgendwie den Druck zu sagen, wir müssen jetzt hier Geld investieren, wir müssen alles auf eine Karte setzen. Für sie ist es für Microsoft, Meta und Co. ist es das einzige Interessante, der Wettbewerb gegeneinander.
Ja. Ja gut, und der Aktionär ist so lange damit zufrieden, dass das Geld ausgegeben wird und nicht aufs Konto gelegt oder an ihn ausgezahlt wird, solange er eben auch das Gefühl hat, dass es für ihn gewinnbringend angelegt wird. Und ja, man merkt halt, auch wenn die, du sagst ja zu Recht, das sind das, was man so nutzen kann, und auch diese ganzen Copilot Plus Sachen sind halt schon noch Prototypen, wenn es darüber hinausgeht, dass Fotos auf meinem Smartphone klassifiziert werden, beispielsweise, was man ja schon seit Jahren kennt. Aber wir haben ja da noch gar nicht über, ja auch, muss man ja letztlich in dem Zusammenhang auch wieder nennen, militärische Anwendungsszenarien gesprochen, die aktuell, glaube ich, eher weniger in die Diskussion mit einfließen, weil das will da jetzt, glaube ich, keiner der Beteiligten direkt platzieren. Ja, das ist am Ende auch das Militär da sicherlich ein Interesse daran hat. Wie heißt der Altus? Nee, diesen Roboter, der in der Vergangenheit insbesondere durch seine akrobatischen Kunststücke aufgefallen ist, dass der dann wirklich auch zu mehr in der Lage sein wird, weil er das Schlachtfeld begriffen hat und genau weiß, was er zu tun hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne einmal müde zu sein. Ganz interessant, heute bekannt gegeben, wir reden am 2. Oktober vormittags miteinander, der Podcast erscheint aber erst am Nachmittag, deswegen können wir jetzt schon darüber sprechen. Gestern war ich in einem Call von Nvidia zusammen mit Accenture, einer weltweit führenden, ja, sehr techniklastigen Beratung, Unternehmensberatung, die jetzt die Nvidia Business Unit ins Leben gerufen haben, die es letztendlich nur darauf auslegt, das Nvidia AI Gesamtpaket aus Hardware- und Softwarelösungen und daraus abgeleiteten Produkten, wie so ein Accenture AI Agent dann auch wieder, der dann halt in Unternehmen zum Einsatz kommen soll, um halt Prozesse zu optimieren, dass die da jetzt in naher Zukunft, oder was heißt in naher Zukunft, ab sofort halt gemeinsam durch die Vorstandsetagen weltweit tingeln werden und nicht nur erklären können, dass das nächste große Thema, das man nicht verpassen darf, AI ist, sondern letztendlich auch den Baukasten schon mitbringen mit Nvidia-Technologie, vor denen jetzt natürlich auch erstmal keiner zurückschreckt, weil er denkt, was sind denn die, was haben die denn mit dem Thema zu tun, sondern weil sie da der absolute Platzhirsch noch auf dem Markt sind. Jetzt haben wir es, glaube ich, haben wir es schon richtig gegriffen, dieses einerseits sagt der deutsche Endverbraucher, geht mir damit weg, das ist doch alles eine Spielerei und es fließen Milliarden, Milliarden, Milliarden da rein, weil die Industrie sagt und oder Staaten sagen, das ist das nächste Ding.
Die Frage ist ja an solcher Stelle auch, wer ist denn der Endverbraucher? Und was aktuell diskutiert, ist ja die technisch interessierte Community. Und die hat ja generell, kämpft ja schon mit Cloud-Diensten, kämpft ja da schon mit Akzeptanz, obwohl sie sich auch durchgesetzt haben. Und ja, ich glaube, da werden viele noch fremdeln mit. Ich glaube, so ein bisschen Kulturwandel, Paradigmenwechsel einfach auch ist, weil Cloud, das ist jetzt nicht der eigene Rechner, den man kontrollieren kann. KI ist dann auch eine Anwendung, die man nicht kontrollieren kann, weil die sich irgendwie verselbstständigt macht. Und ich glaube, was halt für viele Leute interessant ist, so diese Automatisierung, ist für die einfach so aus einer kulturellen Perspektive ein Graus, weil es kein deterministisches System einfach ist, was man, wo man wirklich sagen kann, okay, ich gebe A rein und dann kommt B raus oder ich gebe A rein, dann kommt Z raus und ich habe zumindest eine Illusion davon, ich kann es kontrollieren. Es macht, es gibt kausale Zusammenhänge in dem, was ich da tue. Aber ich glaube, das ist halt für viele Anwender einfach nicht relevant, weil die selbst eine komplexe Excel-Tabelle ist für die meisten ja schon ein schwarzes Loch. Also von daher, ich glaube, gerade die Tech-Community wird es in den nächsten Jahren schwer haben, aber ich hoffe da eigentlich auch ein bisschen drauf, dass da ein bisschen Widerstand kommt, denn um es mal auf die ganze Produktebene das ganze Thema runterzubringen, was wir jetzt besprochen haben, ist ja vor allem die Marktlage, die sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und die Zeichen stehen ja stark auf Big Tech, auf Ökosysteme. Und was im Endeffekt für den Nutzer heißt das ja, ich kaufe jetzt nicht mehr ein Produkt, einen ChatGPT-CD im Laden, die ich dann irgendwie auf meinen Rechner aufspiele. Ich bin ja in diesem Ökosystem drin. Und wenn ich erstmal mich im Ökosystem eingerichtet habe, das sind wir wieder beim Stichwort Komplexität, gehe ich ja da nicht raus, so einfach. Wenn ich da einmal meine Datenbasis eingerichtet habe, dass der mir halbwegs funktional meinen Alltag organisiert, ändere ich den ja nicht mehr. Wenn ich meinen
Also iOS versus Android, ganz klassisches Thema.
Genau. Und wenn ich Microsoft 365 nutze und da meine Cloud-Office-Umgebung für Handy, Laptop und Arbeit eingerichtet habe, also da werde ich es ja auch nicht mehr so einfach ändern. Das heißt, was wir in den nächsten Jahren vor allen Dingen sehen werden, ist, dass immer mehr diese Locked-In-Effekte geben wird, dass immer mehr Nutzer an die Systeme gebunden sind und dass der Wechsel immer schwierig ist, vor allen Dingen der Wechsel zu Open-Source-Alternativen immer schwieriger wird. Und ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Gibt es da überhaupt noch einen nennenswerten Raum zu sagen, dass ich mich dem entziehen kann? Und da habe ich wirklich Sorge, weil gerade es ist heikel, es ist datenschutzrelevant. Es ist ja, wie auch zu Recht bei den Meta-Brillen angemerkt hast, es ist ja viel, was da im Hintergrund laufen kann mit Überwachung, mit digitaler Überwachungskapitalismus, ist ja auch ein Riesenthema, mit Tracking.
Ja, dem ich mich auch als Nichtträger dann ja nicht mehr entziehen können werde, oder wenn zumindest nicht, wenn es nicht irgendwie dann geregelt sein wird, dass, ich meine, man darf ja heutzutage in Deutschland nicht eine Dashcam laufen lassen im Auto, Anlass, ohne einen Anlass zu haben, damit ich nicht Hinz und Kunz auf der Straße filme. Die Frage stellt sich dann natürlich vor der Markteinführung dieser Brille sowieso auch nochmal, weil theoretisch ja die ganze Zeit gefilmt wird. Gut, dann wird das wieder abstrahiert in der Brille selber oder so, dann sagt man, das ist ja gar nicht gefilmt. Aber Datenschutz, klar, ist da halt auch ein Riesenthema.
Das wird ein Riesenthema. Das wird vor allen Dingen auch für die Produkteinführung in Europa ein Thema. Weil auf der einen Seite kann man sagen, okay, europäische Regulierung führt jetzt erstmal dazu, dass die KI-Dienste verspätet kommen. Also zum Beispiel Meta-AI, der Chatbot von, der auf Facebook, WhatsApp und so weiter läuft, ist in der EU noch nicht verfügbar. Das neueste Meta-Modell, das Llama 3.2 mit den multimodalen Features, in der EU noch nicht verfügbar. Nur ist das auf Dauer kann sich das die EU dann leisten, bei aktuellen Produktentwicklungen außen vor zu bleiben, weil die Nutzer sagen, okay, ich komme mit meinem alten Zeug klar. Die Frage ist, wie weit wird man dann abgehängt vom technischen Fortschritt und wie weit ist Big Tech dann noch bereit, Kompromisse zu machen? Was dann auch wieder ein Risiko ist. Und,
ja, mag auch von der Regierung in den USA abhängen. Ich meine, wir sehen das ja heute, die Sanktionen, die da schon, wenn es um die AI Basis-Hardware-Technologie geht Richtung China, aber klar, auch das ist wieder eine Wette auf die Zukunft oder erstmal in die Glaskugel gucken, aber wenn sich diese Tools halt als derart produktivitätssteigernd erweisen, weil man sie halt in jedem Unternehmen sinnvoll einsetzen kann oder auch in der Landwirtschaft, es gibt ja quasi in jedem Umfeld das Szenario, man sagt ja, okay, ich habe halt aktuell nicht die Zeit oder nicht den Überblick oder nicht den Vergleich zu anderen Bäckern, zu anderen Landwirten, ich weiß ja nicht, wie es und so weiter und so fort. Man sagt, ja, aber die AI könnte es dir. Ne? Also du musst ja nur genug Daten reinwerfen, dann würdest du als Mensch immer noch sagen, was soll ich jetzt damit? Ich kann damit nicht umgehen und außerdem habe ich keine Zeit dafür. Ja, ich muss zusehen, dass ich um 6 Uhr den Bäcker, den Laden aufmachen kann. Das, ja, du brauchst ja auch keine Zeit dafür. Das macht ja für dich das AI-System und du wirst sehen, das wird dir Dinge vorschlagen, andere Prozesse, Optimierungen, die werden dich so viel, so weit voranbringen in deinem Alltag oder lieber Bauer und so weiter und so fort, Land wird.
Das ist ja auch der Punkt, ja, zum Beispiel Microsoft, es war neulich im Spiegel, hat einen langen Artikel zu Microsoft aktuell gehabt und die hatten da auch von einem Agri-Copilot gesprochen. Hatte ich bis dahin auch noch nichts gehört, aber das soll halt auch sehr nützlich sein, weil das ganze System, was da im Hintergrund läuft, ich glaube, da ist Bayer noch involviert. Und im Endeffekt scannt das System das Land und schaut dann, wie viel muss gegossen werden, wie muss man mit der Aussaat umgehen. Flüssigkeitsmessung im Boden ist dann auch ein großes Thema. Und das sind halt viele Bereiche, wo dann dieser Bauer in dem Artikel meinte, er ist damit, kann, obwohl er ein kleiner Farmer ist, kann er sich damit so weit optimieren, dass sein Hof oder seine Farm da erfolgreich ist. Und das ist halt auch das Problem, was wir aktuell bei der Regulierung haben, bei unseren Modellen. Es wird datenschutzrechtlich zu Recht gesagt, hier, das ist jetzt zum Beispiel im Alltag kritisch, weil mein Browserverhalten kann getrackt werden. Im Endeffekt ist aber dasselbe Modell, was in der Landwirtschaft nützlich sein könnte. Und wenn Microsoft dann sagt, okay, wir bringen alles nicht nach Europa, kann das sein, dass die Folgen halt sich kaum abschätzen lassen. Weil das ist ja dann auch volkswirtschaftlich relevant für bestimmte Branchen. Wir reden ja Tag ein, Tag aus davon, dass Deutschland bei der Digitalisierung zurückhängt, dass verschiedene Branchen Probleme haben mitzuhalten. Und ja, das könnte sich dann verstärken.
Ja, und wie sind wir da in Deutschland und in Europa aufgestellt? Also wir haben ja vorhin hier Big Tech, gut, das sind die klassischen großen US-Unternehmen. Aber wir hatten ja hier Heidelberg, Aleph Alpha. Die sind ja, glaube ich, jetzt wirklich endgültig gescheitert mit dem, was sie rückwirkend ja anscheinend nie wirklich vorgehabt hatten, oder? Nämlich den großen Konkurrenz zu machen.
Das funktioniert ja finanziell einfach nicht. Die hatten im Endeffekt eine Finanzierungsrunde von, okay, sie selbst haben gesagt 500 Millionen, angeblich waren es irgendwie nur 100, vielleicht 200 Millionen Euro, die sie da komplett eingenommen haben. Damit kannst du einfach nicht mithalten. Dann haben wir noch Mistral in Paris sitzen.
Frankreich.
Genau. Die sind jetzt aber auch eng mit Microsoft verbündet. Die müssen zu Microsoft in die Cloud, damit sie die Trainingsdaten und die Trainingsleistung bekommen. Vor allem auch die Trainingsleistung. Und europäische Startups ist halt die Frage, ob es jetzt, ob es noch irgendwas tut. Aber aktuell sehe ich halt nicht, wie da irgendein Unternehmen mit kommen kann, weil die Masse, was man an Ressourcen braucht, einfach viel zu groß ist. Das kann ja kein Startup hier in Europa aufstellen. Das ist ja selbst in den USA, werden die Startups ja mittlerweile ja nicht aufgekauft, aber von Big Tech ausgesaugt. Zum Beispiel Microsoft Inflection, das war relativ populär vor einem Jahr. Mittlerweile hat Microsoft sämtliche Leute davon übernommen. Der Mustafa Suleiman, der Gründer war, ist jetzt der Chef von Microsofts KI-Sparte. Und die haben die Technologie übernommen. Und das ist wohl ein Punkt, der sehr oft vorkommt, was ja auch für den Markt sehr problematisch ist. Und da ist halt die Frage, steigen irgendwann die Wettbewerbshüter ein? Wird sowas, solches Verhalten untersagt? Und die Frage ist, wann wird es dann untersagt? Und ist es dann nicht eigentlich schon wieder alles zu spät, weil sich dann die Ökosysteme schon gebildet haben und dann im Endeffekt wieder die großen Konzerne es untereinander ausmachen?
Jetzt haben wir schon in die Zukunft geblickt. Dabei hast du ja hier einen Punkt noch, der beschäftigt sich ja auch explizit damit. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wird es crashen oder wird es nicht crashen? Ich glaube, es schwang schon mit, dass wir eher glauben, zumindest kurz- und mittelfristig nicht.
Ich kann's.
Und wahrscheinlich auch langfristig nicht.
Nö, weil da einfach Player dahinter sind, die genug Geld haben und auch wahnsinnig genug sind, da genug Geld einfach reinzuwerfen. Meta hat's ja gezeigt, allein mit dem Metaverse, dass die locker mal 10 Milliarden pro Jahr verbrennen, ohne da groß mit der Wimper zu zucken. Und jetzt kann ja Zuckerberg sagen, hey, ich habe das Metaverse entwickelt, ich habe diese Virtual Reality Sparte entwickelt und irgendwann könnte es aufgehen.
Also das heißt, in dem Fall ist es ja nicht gecrashed, auch wenn es noch kein Erfolg geworden ist.
Ja.
Ja, weil halt auch der Aktienkurs von Meta nicht gefallen ist, dadurch letztendlich. Also es ist natürlich auch mal die Frage, wie man jetzt diesen Crash so bewertet, aber ich glaube auch, das wäre jetzt die Erwartung des Otto-Normal-Diskutanten hier, der sagt, ja, Crash wäre für mich, wenn die Firmen da alle quasi vor die Hunde gehen. Und das wird ja auch nicht, das wird halt nicht passieren. Und ich glaube auch wirklich nicht davon, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über AI sprechen werden. Auch wenn VR mit der HTC Vive und der Oculus vor mittlerweile 10 Jahren etwas über, nee, 10 Jahre müsste es gewesen sein. Ich glaube 2014, 2013 kam, war dann dieser Hype groß. Aber ja, es ist halt auch, es ist nicht vergleichbar von den Anwendungsszenarien. Das hatte damals einen Endanwenderfokus plus diese industriellen Bereiche und da ist es ja auch nicht tot, muss man halt ganz ehrlich sagen. In den Entwicklungsabteilungen in großen Unternehmen, auch in deutschen großen Unternehmen, wird ja mit VR gearbeitet, aber es ist halt einfach kein, es ist kein zig mit 100 Milliarden Dollar Markt weltweit. Ja. Da reden wir hier halt auch über was ganz anderes, was hier potenziell.
Das ist ein Punkt, den man machen könnte. Wir hatten im Endeffekt die Ankündigung, die wir jetzt haben, hatten wir alle vor 10 Jahren schon mal gehabt, mit Virtual Reality, mit cleveren Assistenten. Also im Prinzip viele der Pressetexte von damals hätte man ja auch heute veröffentlichen können. Und da ist vielleicht der Punkt, wo man sagt, dass man in 10 Jahren wieder dasteht und sagt, jetzt aber, jetzt wirklich, jetzt richtig. Aber da glaube ich nicht dran, weil jetzt sind dieses Thema eigentlich so gut mittlerweile. Also ich denke, da wird in den nächsten Jahren wird sich halt was entwickeln und selbst wenn wir kein AGI, keine Superintelligenz oder sonst irgendwas haben, wo ich ehrlicherweise nicht von ausgehe, dass da jetzt da die phänomenalen Durchbrüche kommen, es reicht ja die Technologie im Endeffekt, die wir heute haben. Und damit zu sagen, okay, wir können Märkte umwerfen und es kann sich weiter die bestehenden Strukturen und Probleme verfestigen.
Was ist denn dann dein technologischer Ausblick? Also die Superintelligenz, die nicht nur mit Textinput umgehen kann, sondern letztendlich, ja, wie definierst du sie? Das ist ja keine AI, die anfängt zu weinen. Also es geht ja nicht um Emotionen, sondern es geht um...
Das ist das vor allen Dingen, was zum Beispiel OpenAI zusammenfasst, ist AGI, ist das bei praktisch allen ökonomisch relevanten Tätigkeiten das automatisierte System dem Menschen überlegen ist. Das ist so die ganz einfache und simple Definition. Und dann geht es darum, dass sich das System selber trainieren kann und sich selber sozusagen Anwendungen überlegen kann. Das wäre diese AGI-Version, die haben, dass es einfach die komplette Ökonomie sich automatisiert und verselbstständigt, dass da ein Player mit drin ist, der allen überlegen ist und das auch völlig unabhängig und alleine kann.
Also das heißt, ich sage der AI nur noch, ne, eigentlich auch selbst das nicht mehr. Die AI versteht, dass ich ein neues Fahrzeugwerk brauche, überlegt sich an welchem Standort, wie es auszusehen hat, und ich stehe nur davor und denke, ja krass, das hätten wir uns jetzt 2 Jahre lang hier mit einem 40-köpfigen Team nicht besser überlegen können und das ist alles nachvollziehbar.
Genau.
Machen wir so.
Okay, die reden jetzt weniger von Autofabriken, sondern es geht bald eher um die
wir biologischen... Wir sind hier in Deutschland. Ja. Wir reden immer von Autofabriken.
Das ist auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Deutschland ist sehr Hardware-Fokus. Ja. Und hier geht's ja eher, was zum Beispiel jetzt der Anthropic-Chef genannt hat, ist in der Biologie die Fortschritte. Dass man jetzt schon sieht, dass es bei CRISPR und sowas, hat er als Beispiel genannt, solche Technologien, dass es da ziemliche Fortschritte gab oder mRNA-Geschichte mit Coronavirus. Und das haben ja Leute entwickelt. Und ja, im Prinzip der Hintergedanke ist, man hat jetzt, bislang ist es die aufwendige Aufgabe, Lösungen zu finden. Und diese AI-Systeme sind dann in der Lage, einem tausende Lösungen zu präsentieren und der Mensch will dann sozusagen nur noch die beste Lösung aus, was ja den ganzen Prozess deutlich vereinfachen soll. Und das sind so die Zukunftsversionen, die haben. Wobei da halt auch sagen muss, das sind Zukunftsversionen, die in den von sehr verschlossenen AI-Firmen präsentiert werden. Aber ja, das ist der Ziel, das ist das, was die alle vor Augen haben, wo die auch hinwollen und aber da, wie gesagt, ich glaube da einfach auch nicht dran, weil der Punkt ist ja, also zumindest bei gewissen Sachen Biologie haben wir es ja schon mit AlphaFold gesehen, dass es da Fortschritte geben kann. Das halte ich für realistisch, aber gerade wenn es um Sachen geht wie eine Autofabrik bauen, wie soll das funktionieren? Wie soll das die ganzen organisatorischen Aufwand hinbekommen? Es ist ja nicht nur, dass man irgendwie einen Plan machen muss und dann wird davon allein ein Haus gebaut. Es geht ja auch um Grundstückskäufe, es geht ja auch um die Menschen mitzunehmen, es geht ja auch um Absatzmärkte und so weiter. Und diese ganze politische Ebene, die dann da reinkommt, von politisch innerhalb einer Firma zu politisch im, ja, regional, geopolitisch. Das sehe ich ehrlicherweise nicht, dass da groß was kommt. Ja, und
dann müsste es, glaube ich, nochmal eben einen Paradigmenwechsel geben, wie dieses AI überhaupt funktioniert. Bei den Large Language Modeln haben wir ja das Training auf Basis von, ja, aller Daten, die existieren. Und je mehr Daten ich reinwerfe, desto besser wird das System, ist die Arbeitshypothese und stimmt ja letztendlich auch unterm Strich. Und dann, wenn ich jetzt wieder in diese Spezialbereiche gehe, ist ja dann die Frage, was ist jetzt der Input? Muss jetzt erstmal jemand sich hinsetzen und alle Fahrzeugfabrik-Bauprojekte der letzten, ja, seit Henry Ford zu Papier bringen, dokumentieren und dann kann man es reinwerfen und das, ja, ich glaube, dann brauchen wir wirklich für sowas die, ja, die Superintelligenz, die, ja, aber wie soll sie es lernen?
Weil
ja?
Wie soll sie also es lernen?
Wir lernen, wir Menschen brauchen ja auch den Input und gehen zur Schule und lernen bei Freunden, Familie, Verwandten.
Vor allem der Kernbegriff hier ist ein World Model, was ja immer wieder in der Branche rumgeht. Und da ist zum Beispiel der Metas KI-Chef, der Yann LeCun, ist ja ein großer Vertreter, der sagt, dass die Large Language Models irgendwann an der Grenze kommen. Also noch skaliert das Ganze ganz gut. Und das ist ja das, worauf Sam Altman setzt, dass das ganze Model einfach durch mehr Training, mehr Rechenpower, mehr Daten, dass man die immer weiter skalieren kann. Und da sagen ja explizit Leute wie LeCun, das ist nicht möglich. Irgendwann ist der Punkt, da haben die Models eine Grenze, da kommt man technisch nicht weiter, auch wenn man laut Brancheninsider da noch nicht angekommen ist. Hm. Aber das ist, da braucht man irgendwie eine konkrete Vorstellung von der Welt, wie die Welt aussieht. Und das muss man dann irgendwie auch den technologischen, also den Architektur der ganzen Modelle muss sich dann auch wandeln. Und da wird es auch die nächsten Jahre dann drum gehen. Und deswegen ist da zum Beispiel O1 ist ja so ein erster Hinweis, wie das anders werden könnte. Aber da stehen wir auch noch sehr am Anfang halt. Und deswegen der Ethan Mollick, das ist der relativ Ökonomieprofessor in den USA, der da als Branchenbeobachter sehr populär ist, der redet ja auch von Generation 1 Modellen. Das ist dann ChatGPT 3.5. Und das geht dann weiter. Generation 2 ist dann ChatGPT 4. Und ja, was wir jetzt halt brauchen, ist eine dritte Generation, die vor allen Dingen beim Planen von Aufgaben deutlich weiterkommt.
Ja, und wenn ich hier mal überfliege, was du hier so für Stichpunkte mir auch geschickt hast, dann, ja, die werden immer mächtiger, aber das allein das Training dieser Modelle steigt ja auch von anfänglich, gut, das ist auch, das hat er ja auch nur geschätzt, 10 Millionen Dollar, um sie zu trainieren, weil man halt das Rechenzentrum dafür braucht und so. Also letztendlich kannst du die trainieren auf ein paar Desktop-PCs, das ist vielleicht übertrieben, bis hinten raus die Gen 4 Modelle, wo er sagt, das kostet uns dann 10 Billionen, ist fast jetzt auch schon wieder, sag ich mal, zu hinterfragen, wenn man sieht, was für also Milliarden sind es ja dann, Entschuldigung, 10 Milliarden US-Dollar, was ja auch schon wieder nur ein kleiner Bruchteil dessen ist, was jetzt allein Microsoft in AI-Infrastruktur steckt. Die ist natürlich nicht immer nur zum Trainieren und man trainiert ja auch nicht nur einmal, sondern fortwährend und tweakt diese Modelle immer wieder und so fort und so weiter und so
fort. Der Betrieb ist auch mega aufwendig einfach. Irgendwie, was die letzte Untersuchung teilweise wieder ChatGPT-Anfrage bis zu 100-fachen Energieverbrauch, Wasserverbrauch von einer normalen Google-Anfrage. Wild. Und das ist auch so das nächste Problem, was wir haben, halt die CO2-Emissionen bei den oder CO2-Äquivalente, die steigen ja auch alle an. Also es wird ja auch wieder ein großes Thema in den nächsten Jahren. Die Energieversorgung, Stromversorgung, wie kriegt man das alles möglichst CO2-neutral hin, was sich ja Big Tech auch immer auf die Fahne geschrieben hat.
Die nächste Baustelle. Ja, gut, das hast du vorhin ja schon angesprochen. Da wurde ja die letzten Jahre schon gemutmaßt, dass in den USA sich der ein oder andere von Unternehmen letztendlich darum bemühen wird, Atomkraftwerkbetreiber zu werden. Soweit ist es noch nicht, aber Microsoft ist da ja im September den ersten Schritt gegangen und haben ja jetzt sich für 20 Jahre exklusiv die erzeugte Strommenge eines zuvor stillgelegten AKWs in den USA gesichert. Allein das wieder hochzufahren wird 2 Milliarden kosten und ja, der Betrieb dann auch nicht gerade günstig werden. Ich denke, wenn, ja.
Das ist auch so ein Punkt, das muss man sich einfach mal vorstellen, dass die einfach da ein verdammtes Atomkraftwerk betreiben. Überleg mal hier in Deutschland, ich glaube, T-Systems
ist. Ja, betreiben tun sie es ja noch nicht. Nee. Das betreibt ja noch der Betreiber, aber.
Einfach zu kommen, dass die Telekom sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Rechenzentrum und wir brauchen mehr Power und wir tun eins der Atomkraftwerke wieder reaktivieren. Oder zahlen dafür oder geben das in Auftrag. Allein von der Größenordnung, wie absurd das einfach ist.
Hm. Ja, und die Diskussion werden wir aber hier letztendlich auch kriegen.
Ja, klar.
Weil auch da rennt dann die USA ja mit 7 Meilenstiefeln. Und wir haben die Diskussion AKW, ja oder nein, haben wir ja letztendlich. Die ist ja nie, nie verstummt. Und wenn jetzt die Entwicklung in anderen Regionen dann wieder in die andere Richtung geht.
Es wird auch wieder ein Punkt, der halt auch politisch nochmal bedeutsam sein wird. Ja, aber allein die Vorstellung zu haben, dass ein deutscher Konzern sagt, wir wollen jetzt, wir brauchen die Energiepower und wir machen es einfach selbst. Das ist ja, selbst das ist ja hier bestimmten Konzernen, von den großen in Deutschland wie Volkswagen zum Beispiel, das ist ja eigentlich nicht realistisch vorstellbar. Und einfach
dieser würde man sagen, die spinnen, ne?
Aber dieses Think Big oder...
Wobei, die haben ja Blockheitsgreif. Ich glaube, gerade Volkswagen Wolfsburg und auch die großen Werke im Süden Deutschlands, ich glaube, die haben ja in gewisser Weise auch einen Teil. Aber das ist halt was ganz anderes, ne? Ob ich jetzt irgendwie so ein Blockheizkraftwerk oder eine Gasturbine betreibe. Ich glaube, sowas gibt es schon. Mhm. Aber ja, das ist dann halt auch auf dem Werksgelände. Und gut, CO2 ist immer mit Auswirkungen auf Menschen und Umwelt im näheren und im weiteren Umfeld. Aber ja, ein ganzes AKW wieder hochfahren, dann ist es natürlich auch in den USA gerade noch eins, was dessen zweiter Reaktor ja seit Ende der 70er Jahre stillsteht, weil es da mal eine Kernschmelze gegeben hat.
Passt perfekt.
Der erste Reaktor ist, ja, gut, sie fahren ja nur den hoch, der bis in die, ich weiß nicht mehr, irgendwann ja offline genommen wurde, weil es nicht mehr wirtschaftlich gewesen ist, auch in den USA nicht mehr wirtschaftlich gewesen ist, ein AKW zu betreiben. Aber auch da wieder, da gab es ja auch schon Diskussionen, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, wie absurd das halt aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist. Aber wenn es erstmal nur darum geht, dass man diese, ich glaube, 800 Megawatt Leistung irgendwo zusätzlich herbekommt, und zwar mit relativ hoher Sicherheit für die nächsten 20 Jahre, dann ist das Geld dafür schon vorhanden.
Genau, das ist der Punkt, das Geld ist vorhanden. Und das wurde ja auch auf Twitter zum Beispiel von Jan LeCun nochmal ausgeführt. Atomkraftwerke haben den Vorteil und den Nachteil, dass sie eine bestimmte Leistung zur Verfügung stellen. Und man kann sie wohl auch schlecht hoch und runter regulieren. Aber die Leistung ist halt immer da. Und Rechenzentren sind auch eins der Anwendungsgebiete, die halt die Leistung auch wirklich immer brauchen. Und deswegen, das matcht sich einfach ganz gut. Von daher, wenn das Geld keine Rolle spielt oder keine ernsthafte Rolle spielt, das passt für die.
Was ist denn jetzt unser Fazit? Ich glaube, wir Endanwender werden es weiterhin schwer haben, weil wir vieles von dem, was jetzt in wahnsinnigem Tempo über die Welt hereinbrechen wird mit AI, positiv wie negativ oder jetzt gar nicht bewertet, wird jetzt in Unternehmen stattfinden. Ja, das ist, denke ich, auch trotz all der öffentlich wahrnehmbaren Dinge wie Copilot Plus PCs oder der Copilot oder ChatGPT oder ja auch was Google und Meta da bieten und die Brille am Horizont, ist das jetzt erstmal, was die großen, großen ja, Verwerfungen weltweit bringen wird. Auch getrieben durch Unternehmensberatung Accenture. Ich glaube, wir werden jetzt immer häufiger mit AI dann auch auf dieser Ebene in Kontakt kommen, wahrscheinlich angefangen mit Callcentern, wo wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob derjenige, der mit uns spricht, wirklich in dieser Sprache mit uns spricht oder es jemand ist, der woanders sitzt und eine andere Sprache spricht, aber letztendlich noch mit uns spricht, wie das, was Paloa zum Beispiel ja zumindest in einem Teil plant, oder ob ich mit gar keinem Menschen mehr spreche.
Womit ich theoretisch auch leben könnte persönlich beim Callcenter, solange ich da die Infos bekomme, die ich brauche. Aber ja, das ist der ökonomische Rattenschwanz, der dann dranhängt von Leuten, die halt einfach ihren Job verlieren.
Und dann die Frage, inwiefern Unternehmen halt kommunizieren, dass sie Prozesse umgestellt haben, basierend auf Erkenntnisse, die sie mit AI gewonnen haben oder durch Unterstützung von AI in ihren Prozessen. Ich meine, auch gerade der ganze Einzelhandel ist ja schon seit Anfang der Digitalisierung mit ihrem digitalen Warenwirtschaftssystem, dass sie genau wissen, in welchem Aldi, Lidl, sonst was Geschäft gerade wie viel verkauft wird, wo möglicherweise dann auch wegen Wetterabhängigkeit morgen noch mehr verkauft werden wird und so weiter und so fort. Aber auch da sind ja AI-Modelle potenziell nochmal die nächste Stufe der Effizienzoptimierung gegenüber den Modellen, die da in der Vergangenheit relativ starr halt im Einsatz gewesen sind.
Da ist mir der Punkt, aber genau das ist zum Beispiel auch wieder ein interessanter Punkt, ist die Frage, was optimiert man? Optimiert man den Unternehmensgewinn oder heißt im Falle von Amazon dann zum Beispiel, dass die Retouren einfach vernichten, weil die halt anscheinend intern die Berechnung zustande gekommen sind, es ist besser für uns, wenn irgendwas zurückkommt, es einfach zu zerstören, als es irgendwie zu schauen, dass man es wieder in Betrieb nimmt. Und das ist halt auch so die große Frage jetzt oder die große Was-wäre-wenn-Fragen der nächsten Jahre einfach. Wie wirkt sich das aus? Was wird optimiert? Was habe ich als Verbraucher davon? Oder habe ich als Verbraucher was davon, indem ich einen besseren Service bekomme? Wie es zum Beispiel ja bei Amazon ja auch der Fall ist, ehrlicherweise. Aber dann halt das Problem habe, dass da im Hintergrund dann die Verwerfungen stattfinden, die mir dann wieder langfristig schaden, weil zum Beispiel mehr Müll entsteht, weil einfach viel unnötige Sachen produziert werden. Und das ist halt so eine große Baustelle. Und im Endeffekt sind wir davon, glaube ich, abhängig, dass 5, 6 große Konzerne für uns die richtige Entscheidung treffen. Und das
wir sitzen alle in den USA.
Ja, und das ist aus ganz, ganz vielen Gründen problematisch. Also
ja, und ein Aspekt, der auch überhaupt nicht zur Sprache kommt, finde ich selbst dann nicht, wenn die größten Verfechter dieser ganzen Entwicklung und Plattformen davon sprechen, dass es ja nur zum Wohle der Menschheit ist, ist halt auch wieder das Thema, hast du letztendlich gerade auch schon durchklingen lassen, ne? Umweltschutz, wie wir mit immer mehr Menschen auf diesem Planeten in Zukunft leben wollen, ist dann die absolute Effizienzoptimierung jedes Einzelnen, jedes Unternehmen, ist das der Weg, der vorangeht, oder wo kann uns da AI helfen? Dann werden immer mal wieder irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, dass dann die AI einem erzählt, an welchem Tag man irgendwo in welchem Land in Afrika am besten die Bäume aus irgendwelchen CO2-Ausgleichshandelsgeschäften, aber das ist ja dann auch nicht die Lösung des Problems und definitiv kein Substitut für das, was mit AI da an Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch und so weiter und so fort, also sowohl einmalig als auch mit jedem Umgang mit AI auf uns zukommt.
Das Prinzip bei der Umwelt ist dasselbe Problem wie mit den Finanzen. Es wird erstmal einen Haufen Ressourcen verbrannt und es ist die vage Hoffnung, dass es optimiert werden könnte durch optimierte Bauverfahren. Vielleicht ist es ja durch generative KI möglich, die Formel für grünen Stahl zu entdecken und dass dann Microsoft damit auch noch die komplette Baubranche revolutioniert und ja.
Ja, aber auch nur, wenn sich damit Geld machen lässt.
Genau.
Und ja.
Und das ist halt so dieses ganz große Wäre-Wenn halt.
Ja. Wir sind, ich glaube, am Ende dieses etwas breiten Ritts mal durch die Ökonomie und Ökologie der AI-Branche. Vor 2 Wochen haben wir einen ziemlich spielerischen Anwendungsfall eines, ja, der Chatbots, nämlich Gaming-PC-Konfiguration, uns angesehen. Aber da brodelt viel mehr. Und vieles von dem, was da brodelt, ist für uns halt noch gar nicht greifbar. Ich hoffe, dass wir da mal einen kleinen Überblick drüber gegeben haben. Wer da noch ein bisschen tiefer lesen will, wir verlinken auch noch dieses Mal in den Shownotes den Artikel, den du da neulich zu verfasst hast. Da gibt es auch nochmal Links bei uns zu weiterführenden Informationen, aber auch zu aktuellen Studien. Ich packe auch nochmal rein die Bekanntgabe von Microsoft, dass sie in den USA wieder ein AKW hochfahren. Vielleicht nehmen wir auch nochmal die letzten Nvidia-Quartalszahlen mit in die Shownotes. Und ich glaube, ja, da stehen uns Verwerfungen bevor, die wir uns zurzeit noch nicht ausmalen können. Viele davon werden hoffentlich zu unserem Vorteil sein in unserem täglichen Leben. Aber ja, vor dem einen oder anderen Fortschritt müssen wir uns da vielleicht auch gesamtgesellschaftlich probieren zu verwehren. Dein Schlusswort?
Ja, im Endeffekt trifft das. Es wird sehr viele Verwerfungen geben. Das befürchte ich und hoffe ich auch, weil auf der einen Seite, es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt heute perfekt ist und dass es keine Anwendungsmöglichkeiten für Optimierungen gibt. Und ich sehe da die Chance, dass viele Sachen besser werden können. Und ich habe ja auch Bock auf die Anwendung. Also wenn ich sowas wie diese Meta-Brille sehe, ich freue mich einfach über diese Technologie, die kommt, weil das ja auch so ein bisschen aus diesen Sci-Fi-Filmen ist und die intelligenten Assistenten. Also ich habe da schon Bock drauf. Aber das Ganze, was im Hintergrund brodelt von Ökonomie, von Arbeiten, wie wir arbeiten und wer für Arbeit noch bezahlt wird. Und ja, auch ökologisch, was da im Hintergrund steckt, das ist halt beängstigend.
Und wenn du, und jetzt schließen wir auf dieser beängstigenden Note von Science Fiction sprichst, dann muss ich natürlich gleich an sowas wie die Tyrell Corporation denken. Und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber bei AI setzt sich dieser Trend, Stand jetzt halt weiter fort, ist das Big Tech. Wie man sie ja, wann wurde dieser Begriff geprägt? Vor 10, 15 Jahren? Wahrscheinlich erst vor 10 Jahren. Ja, wird immer mehr Einfluss gewinnen. Und das ist einfach kein Weg daraus, aus dieser Einflussnahme ersichtlich. Und wenn die USA als Heimatstandort der ganzen großen Unternehmen, über die wir heute gesprochen haben, nicht zu der Erkenntnis kommt, dass das auch für den eigenen Markt letztendlich von Nachteil ist, dann wird sich da aber auch nichts dran ändern. Und ja, es gibt ja immer mal wieder Diskussionen, dass jemand wie Meta zerschlagen wird oder auch Google. Aber da stecken halt auch zu viele Vorteile für diese Volkswirtschaft dahinter, als dass man dann sagt, ja gut, zum Wohle einer diverseren Wettbewerbswelt weit gehen wir dagegen vor.
Deswegen ist so ein bisschen auch Andi, die Problemnummer. Wir sind, die Welt entwickelt sich und wir sitzen auf der Rückbank. Ja.
Vielen Dank, dass du auch heute nochmal hier in Fabians Abwesenheit bei mir am Mikrofon gesessen hast.
Gerne.
Ich habe dich kein einziges Mal Fabian genannt.
Sehr schön. Das mache ich,
ja. Nachdem ich ja letzte Woche Wolfgang Fabian genannt habe. Also ich habe Fabian schon fast vergessen. Aber soweit ich das im Blick habe, ist ja nächste Woche ja wieder da. Mal gucken, ob ich dann Lust habe, mal wieder mit ihm einen Podcast zu machen.
Vielleicht mal wieder über ein klassisches Thema.
Ja. AI auf Grafikkarten, DLSS.
Er würde es lieben.
Nein. Ja, genau. Ich danke dir, Andi.
Gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund. Das gleiche wünsche ich euch, liebe Zuhörer. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.